Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen wundervollen guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 25. September. In dieser Woche haben wir im politischen Berlin alte Bekannte wieder getroffen. Den Sexismus und seinen kleinen Bruder, den Altherrenwitz. Wenn es um Sexismus geht, ist das Schlagwort vom alten weißen Mann nicht fern. Das ist eine, wie ich finde, dämliche, weil pauschale Schmähung einer ganzen Generation. Was wiederum nicht heißt, dass es keine dämlichen alten weißen Männer gibt. So kommentiert das Magazin Tichys Einblick die Kampfkandidatur der Berliner Staatssekretärin Sausan Cepli gegen Berlins regierenden Bürgermeister Michael Müller um die Aufstellung für ein Bundestagsmandat.
Was spricht für Sausan? Befreundete Journalistinnen haben bislang nur den G-Punkt als Pluspunkt feststellen können in der Spezialdemokratischen Partei der alten Männer.
Was für ein primitives Verständnis von Frauen und von Politik. Ja, und auch ein Zeugnis davon, dass die chauvinistische Arroganz des vergangenen Jahrhunderts sich auch in der Gegenwart ihren Platz gesichert hat. Aber dieser Platz ist nur noch ein Plätzchen am Rande und nicht mehr die Arena mittendrin. So wie in den 70ern, als ein CSU-Politiker der FDP-Abgeordneten Helga Schuchert mit dem Daumen über den Rücken fuhr. Er habe gewettet, ob sie einen BH trage oder nicht. Die Zeit berichtete über den Vorfall. Danach war aber nicht etwa der Abgeordnete beschämt, sondern Helga Schuchert. Sie entschuldigte sich bei ihm für die Schlagzeilen. Oder als die SPD-Abgeordnete Lene-Lotte von Bothmer als erste Frau in einem Hosenanzug ans Rednerpult im Bundestag trat und der Saal gröhlte. Man möge das Licht ausmachen, wurde gerufen. Wie viel Spott und Hass ihr nach diesem Auftritt entgegengebracht wurde, das hat Lene-Lotte von Bothmer später so erzählt.
Da sieht man, wohin man mit den roten Parteiweibern hinkommt. Hoffentlich sehen wir sie nicht wieder im nächsten Bundestag. Oder sie sind keine Dame. Einer schrieb, nächstens kommen sie wohl oben ohne, was ja völlig verrückt war, denn angezogener als in diesem Ding konnte man gar nicht sein.
Nun sind die Umgangsformen von damals sicherlich nicht die Referenzgröße für den Chauvinismus von heute. Sehr wohl aber für das, was Emanzipation wirklich ausmacht. Das Heraustreten der Frauen aus der Opferrolle. Und das bedeutet auch eine Emanzipation vom Alice-Schwarzer-Feminismus, der Männer als Täter und Frauen als Opfer definiert. Eine Definition, die sich viele Feministinnen bis heute zu eigen machen. Sausan Cepli hat das nicht getan. Sie hat den sexistischen Kommentar angeprangert. Nicht aus der Opferpose heraus, sondern indem sie selbstbewusst die Öffentlichkeit gesucht hat und so von ihr eingefordert hat, sich zu verhalten. Staatsministerin Dorothea Bär hat sich verhalten. Sie hat ihre Mitgliedschaft in der Ludwig-Erhard-Stiftung gekündigt, deren Vorsitzender Roland Tichy ist. Gesundheitsminister Jens Spahn und der CDU-Abgeordnete Carsten Linnemann lassen ihre Mitgliedschaft ruhen. Was übrigens zeigt, der Kampf gegen Sexismus ist ein gemeinsamer von Frau und Mann. Er ist eben längst keine Geschlechterfrage mehr. Sondern die Trennlinie verläuft zwischen denen, die immer noch glauben, Licht ausrufen zu können, und allen anderen. Das Licht ausgegangen ist auch für Tichy. Er gibt den Stiftungsvorsitz ab. Zu groß ist der Druck auf ihn geworden. Und so können wir am Ende dieser Woche zwei alte Bekannte verabschieden. Die weibliche Opferrolle und Roland Tichy. Unsere Themen heute. Ich spreche mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer über seine geplante Russlandreise und warum er trotz des Falls Nawalny für den Fertigbau von Nord Stream 2 ist.
Wir haben ein Investitionsprojekt, das kurz vor der Fertigstellung ist. Das soll zu Ende gebaut werden. Es hat mit dem Fall Nawalny nichts zu tun.
Außerdem wird es in diesem Podcast sehr sportlich. Wir feiern den Geburtstag eines der besten deutschen Fußballstürmer und wir wundern uns darüber, mit welcher Maßnahme die Deutsche Handballliga mehr junge weibliche Fans in die Halle bekommen will. Die Vergiftung von Alexei Nawalny, die Gaspipeline Nord Stream 2, der mögliche Auftragsmord der russischen Regierung an einem Exil-Tschetschenen in Berlin, die Annexion der Krim. Die Liste der Konfliktpunkte zwischen dem Westen und Russland ist lang und wird immer länger. Aber auch unter den westlichen Ländern und vor allem innerhalb Deutschlands gibt es Streit, nämlich darüber, wie man mit Russland umgehen soll. Sanktionen, den Bau von Nord Stream 2 stoppen oder doch Diplomatie und Wandel durch Handel. Einer, der lieber reden als sanktionieren will, ist Michael Kretschmer, seit bald 3 Jahren CDU-Ministerpräsident von Sachsen und ein Mann, der trotz all der Krisen bald selbst Putins Reich einen Besuch abstatten wird. Warum? Darüber habe ich mit ihm am Telefon gesprochen. Guten Morgen, Herr Kretschmer.
Guten Morgen.
Herr Kretschmer, Sie wollen im Dezember nach Russland reisen. Das haben Sie angekündigt. Welches Signal wollen Sie mit dieser Reise setzen?
Also zunächst mal haben wir eine gemeinsame Ausstellung der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden und der Tretjakow-Galerie. Und das ist lange geplant.
Aber es geht nicht nur um Kunst, oder?
Das ist der eigentliche Zweck und der Anlass. Und natürlich wollen wir darüber hinaus mit der Regierung sprechen, aber auch mit Vertretern der Opposition, der Zivilgesellschaft. Es ist einfach wichtig, im Gespräch zu bleiben. Und ich meine, wir haben jetzt genügend Konfliktpotenzial, dass man auch genügend Gesprächsthemen hat.
Konfliktpotenzial, da geben Sie ein gutes Stichwort. Sie können doch verstehen, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Reise dennoch, auch wenn lange geplant, etwas seltsam anmutet. Also der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny ist gerade nach einer Vergiftung mit Novichok aus der Berliner Charité entlassen worden. Und die Bundesregierung verdächtigt den Kreml, an dem Anschlag beteiligt zu sein. Teilen Sie diese Einschätzung der Bundesregierung?
Also zunächst mal bin ich der Meinung, gerade dann, wenn man Konflikte hat, muss man miteinander sprechen und sie nicht weiter zu eskalieren lassen. Von daher gibt es keinen besseren Zeitpunkt auch für diese Reise als jetzt. Ich hoffe, sie findet statt. Darüber hinaus kann man davon ausgehen, dass Nawalny einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, was aufgeklärt werden muss. Und es ist absolut richtig, wenn die Bundesregierung darauf drängt, dass diese Frage geklärt wird. Das ist ja das eine. Und das andere ist die Frage, wie man das macht. Und da finde ich eben, dass der Zugang, den wir hier auch in den neuen Bundesländern haben, glaube ich, der richtige.
Meine Frage war, teilen Sie die Einschätzung der Bundesregierung, dass der Kreml möglicherweise seine Hände im Spiel hat?
Naja gut, an dieses Nervengift kommen sehr wenige Menschen und es ist nicht frei zugänglich und deswegen ist es absolut richtig, wenn die Bundesregierung auffordert, dass diese Straftat aufgeklärt wird und dass die Hintermänner zur Verantwortung gezogen werden müssen.
Eine Antwort auf meine Frage ist das nicht, aber wenn Sie dem zumindest nicht widersprechen, der Einschätzung der Bundesregierung, dann frage ich mich schon, warum reisen Sie in ein Land zu einem Regime, das offenbar seine Kritiker aus dem Weg schaffen möchte.
Was ist die Alternative, wenn wir nicht mehr miteinander sprechen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine gute Welt ist, in der wir unsere Konflikte mit weiterer Aggression klären. Aber was ist das für eine Diskussion? Wir sind auch mit ganz anderen Regierungen im Gespräch und müssen das auch sein. Deswegen gibt es Diplomatie, dass man unterschiedliche Meinungen, Interessenkonflikte, vielleicht auch ganz unterschiedliche Standpunkte eben miteinander bespricht und das in einer Art und Weise, dass das, was man sagt, ankommt. Und man in einen Diskurs eintreten kann.
Aber gibt es nicht auch Grenzen der Diplomatie, dann wenn es um Mordverdächtigungen geht? Gibt es nicht den Moment, wo man weg von diplomatischen Wegen hin zu Sanktionen zum Beispiel gehen muss?
Die Sache ist nicht aufgeklärt. Es gibt überhaupt kein Urteil, zumindest keines von einem Gericht, was dazu befugt ist. Was heißt, es gibt Grenzen der Diplomatie? Was folgt nach Diplomatie? Doch hoffentlich nicht Gewalt als Mittel zur Durchsetzung. Eben. Und von daher, was wir haben, ist gerade in schwierigen internationalen Fragen Diplomatie. Und dieses Land hat schlechte Erfahrungen und hat die in den letzten 70 Jahren sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Wir haben mit der Sowjetunion schwierigste Situationen gehabt. Überhaupt kein Vergleich mit dem, was wir gerade heute erleben. Und trotzdem haben wir erstens vernünftig uns wirtschaftlich miteinander ausgetauscht. Wissenschaft, Kunst und Kultur waren immer die Bereiche, die es immer noch gab, auch wenn in anderen Bereichen schon wieder geschwiegen worden ist. Nein, ich glaube schon, dass wir hier an der richtigen Stelle aktiv sind und das werde ich auch auf jeden Fall so fortsetzen.
Sie haben ja auch schon im vergangenen Sommer Putin am Rande eines Wirtschaftsgipfels in St. Petersburg getroffen und daraufhin ein Ende der Sanktionen wegen der Krim gefordert. Das hat ihn ordentlich Kritik eingebracht, nicht nur aus den eigenen Reihen. Ich erinnere, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat damals getwittert, Herr Kretschmer, haben Sie einen außenpolitischen Berater? Wenn ja, sofort feuern. Diese Kritik hat Sie offenbar kalt gelassen oder Sie gehen unbeirrt Ihren Weg weiter?
Na, ich habe darüber nachgedacht und bin zu der Überzeugung gekommen, dass wir als ostdeutsche Ministerpräsidenten ja jetzt auch in der vergangenen Woche nochmal uns gemeinsam auch darüber unterhalten haben und damals wie heute den gleichen Standpunkt haben. Und von daher ich in einer guten Gemeinschaft bin mit Menschen, die sich sehr intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt haben und gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen sind, dass die Sanktionen keine Wirkung entfalten, dass wir die Frage auch mit der Ostukraine weiterhin diskutieren müssen und auch darauf dringen müssen, aber dass wir eben dann irgendwann auch feststellen müssen, ob ein Instrument funktioniert oder nicht funktioniert.
Wir sind beim Thema Russland und wirtschaftliche Beziehungen. Das große Thema ist Nord Stream 2, was im Kontext mit dem Nawalny-Attentat ja auch nochmal in Frage gestellt worden ist. Also Norbert Röttgen aus Ihrer Partei und Kandidat für den CDU-Vorsitz hat ja erklärt, Putin verstehe die Sprache der Diplomatie nicht, aber die von Geld und Gas und daher einen Stopp von Nord Stream 2 gefordert. Und Friedrich Merz, übrigens ebenfalls Anwärter auf den CDU-Vorsitz, will zumindest ein Moratorium. Bleibt also von den Kandidaten für den CDU-Vorsitz nur Armin Laschet, der wie Sie für eine Fertigstellung dieser Gaspipeline ist. Ist also Laschet Ihr Mann für den Vorsitz?
Ich schätze Armin Laschet sehr, auch Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Wir haben in dieser Sachfrage eine unterschiedliche Meinung. Und ich finde es eben auch da nochmal ganz eindeutig, die Bundesrepublik Deutschland wie auch die DDR haben über die Jahrzehnte auch des Eisernen Vorhangs einer wirklichen Eskalation der Bedrohung in Zeiten des Zerfalls der Sowjetunion immer verlässlich Gaslieferungen und Erdöllieferungen bekommen. Nie wurde diese wirtschaftliche Frage mit einer politischen Frage zusammengebracht. Und deswegen sollten wir auch nicht damit anfangen, zumal wir diejenigen sind, die am meisten ein Interesse daran haben müssen, nachdem wir aus Atomenergie und Braunkohle aussteigen, dass wir einen sicheren, grundlastfähigen Energieträger haben. Wir haben hier ein Investitionsprojekt, das kurz vor der Fertigstellung ist. Das soll zu Ende gebaut werden. Es hat mit dem Fall Nawalny nichts zu tun.
Nichtsdestotrotz, zwei der Kandidaten für den CDU-Vorsitz haben aus dieser wirtschaftlichen Frage, aus ihrer Perspektive ist es eine wirtschaftliche Frage, eine politische gemacht. Es steht jetzt nun im Raum. Ist diese Frage für Sie entscheidend, was die Wahl des CDU-Vorsitzenden angeht?
Es ist ein Aspekt, aber daran mache ich meine Wahlentscheidung nicht fest. Und ich glaube, an dieser Frage entscheidet sich sicherlich nicht die Frage, wer als Parteivorsitzender in Frage kommt.
Aber Sie haben doch sicherlich einen Favoriten, oder Herr Kretschmer?
Mit Sicherheit. Und weil ich Parteivorsitzender der Sächsischen Union bin, halte ich mich damit zurück, das öffentlich zu sagen, weil ich möchte, dass unsere Delegierten frei entscheiden und nicht sich beeindruckt fühlen, was ein Parteivorsitzender sagt.
Aber eine Frage werden Sie mir doch sicherlich beantworten können.
Das werden wir gleich sehen. Sagen Sie mal,
welche. Ich bin ganz zuversichtlich. Nämlich die Frage, ob aus Ihrer Sicht der CDU-Vorsitzende, wer immer es dann auch wird, auch der Kanzlerkandidat werden soll.
Ja, wenn Sie mich fragen, ob er es soll oder sollte, würde ich sagen, ja. Wir haben damit auch gute Erfahrungen. Die CDU ist in der Parteienfamilie mit der CSU der größere Partner. Und wir müssen den Anspruch haben, haben ihn auch. Und wir haben, glaube ich, auch das Personal. Aber es muss am Ende eine Verständigung mit der CSU geben. Auch da haben wir eine jahrzehntelange Erfahrung, wie man das macht, wann man das macht.
Sehen Sie, diese Frage haben Sie mir beantwortet, ohne dass es wehgetan hat. Lassen Sie uns noch kurz auf nächste Woche schauen. Da kommen Sie und die anderen Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin zusammen virtuell zum Corona-Gipfel. Was versprechen Sie sich von diesem Treffen?
Ein Meinungsaustausch und nochmal eine Bewertung der Instrumente. Ich finde, wir haben ja wirklich uns einen guten Rahmen gegeben und auch einen Instrumentenkasten. Ich bin guter Dinge, dass wir vorbereitet sind, aber wir wollen darüber sprechen, wie wir beispielsweise mit Weihnachtsmärkten und ähnlichen Dingen umgehen wollen.
Markus Söder gehört ja zu den Ministerpräsidentenkollegen, die auf eine rigide und einheitliche Maßnahmenregelung dringen. Und jetzt hat auch die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, mit Blick auf den Herbst und den Winter zu einem bundeseinheitlichen Vorgehen geraten. Was halten Sie davon?
Naja, das ist immer die Frage jetzt, was ist einheitlich? Wir haben ein gemeinsames Verständnis, was Mund- und Nasenschutz angeht. Das haben wir uns gemeinsam erarbeitet. Das wird auch nicht in Frage gestellt. Wir wissen, dass wir bei 50 Fällen je 100.000 Einwohner über 7 Tage ein sehr strenges Regime brauchen. Das wird auch nicht geändert werden. Das wird auch in der Praxis ja bereits gelebt. Und jetzt kann man aus meiner Sicht nochmal darüber sprechen, wie sehen wir das mit dem Winter beispielsweise mit den Weihnachtsmärkten? Mhm. Oder wir können darüber sprechen, wie ist das mit den Schulen? Wir haben uns da mit vielen Studien verschiedene Bundesländer Gedanken gemacht, haben Verfahren erarbeitet, wann sollen Kinder kommen, wann nicht. Das sind Dinge, über die man sprechen kann. Und ansonsten muss es immer auf die jeweilige Situation ein Handeln geben. In einer Region mit ganz wenig Infektionen muss man mehr möglich machen, muss mehr möglich sein, als in Regionen, in denen gerade eine größere Ausbruch der Krankheit ist.
Lassen Sie uns aber nochmal über das Einheitliche, Grundsätzliche reden und ganz konkret werden. Also Maskenpflicht auch im Freien, ja oder nein, Herr Kretschmer?
Nein, das ist nicht notwendig. In den Fällen, wenn wir ein großes Infektionsgeschehen haben, haben die Landkreise die Möglichkeit, das anzuordnen und die Städte. Dafür ist es auch gemacht, aber nicht im Freien als grundsätzliche Maßnahme.
Alkoholverbot auf stark besuchten öffentlichen Plätzen, ja oder nein?
So eine sinnvolle Maßnahme, ja.
Da sprechen Sie sich für aus. Ihr Kollege aus Schleswig-Holstein, Daniel Günther, hat jetzt an die Bevölkerung appelliert, im Herbst nicht zu verreisen in den Herbstferien. Schließen Sie sich diesem Appell an?
Ich finde, Eigenverantwortung, jeder muss das selbst entscheiden. Wir sehen schon, wie sehr die Menschen auch sensibel sind, wie wenig sie ins Ausland gereist sind. Jetzt haben wir zusätzliche Risikogebiete um uns herum. Tschechien gehört jetzt seit neuestem dazu. Und ich sehe nicht, dass wir da großartig jetzt etwas verbieten müssen, vielleicht nochmal darauf hinweisen und appellieren. Aber die Deutschen sind sehr vernünftig, sehr rational. Ich sehe da keinen großen Regelungsbedarf.
Jetzt die letzte Frage und die Frage aller Fragen. Wenn man sich um uns herum umschaut, dann gehen einige Länder wieder in den Lockdown. Israel zum Beispiel ist wieder mittendrin. Schließen Sie für Deutschland einen zweiten Lockdown aus?
Wir müssen den Lockdown mit allen Mitteln verhindern. Wir haben jetzt diese schwierige Zeit noch nicht durchstanden, aber wir werden sie als Deutsche gut überstehen. Wir haben auch die finanzielle Kraft. Aber das darf uns kein zweites Mal passieren, weil wir müssen auch sehen, nach der Krise wird sich entscheiden, wie diese Welt aussieht. Wir müssen die Kraft haben, die wirtschaftliche Kraft haben, dann weiterhin auch unsere ethischen, moralischen, unsere Werte zu verteidigen. Und das können wir nur, wenn wir auch die wirtschaftliche Kraft dazu haben. Deswegen alles, was geht, vermeiden, damit dieser Lockdown nicht kommt.
Aber ausschließen wollen Sie ihn nicht?
Ich sehe ihn nicht. Ich sehe vor allen Dingen diese Gesundheitsämter und die Kommunalpolitiker, die unglaublich verantwortungsbewusst, entscheidungsstark sind. Das ist die beste Voraussetzung, dass das so nicht kommt. Wir haben jetzt ein halbes Jahr Erfahrung hinter uns mit dieser Krankheit. Ich sehe nicht, dass es den Lockdown geben muss.
Das ist doch ein zuversichtliches Schlusswort, Herr Kretschmer. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Bitte schön.
Und Dagmar? Was ist heute in der Hauptstadt los?
Da gibt es eine Entscheidung, wie eine der wichtigsten politischen Klimamaßnahmen finanziert werden soll. Worum genau es geht, das weiß, wie fast alles, der stellvertretende Chefredakteur von The Pioneer, Gordon Ripinski.
Ja, Dagmar, es geht um die sogenannte CO2-Bepreisung, also Mehrkosten auf Heizöl und auf Erdgas, die den Haushalten aufgebrummt werden, um das Klima zu schützen. Und da war die Frage, wer ab 2021 die Mehrkosten tragen soll. Und ein Eckpunktepapier aus dem Bundesfinanzministerium hat jetzt eine Antwort gefunden. Die Kosten werden geteilt zwischen den Mietern und den Vermietern, und zwar 50-50.
Und was bedeutet das dann ganz konkret finanziell für Mieter und Vermieter, dieses Teilen?
Wenn man mal von einer 90 Quadratmeter Wohnung ausgeht, dann bedeutet die CO2-Bepreisung zum Klimaschutz ungefähr 100 Euro, 108 Euro präzise gesagt, mehr pro Jahr. Diese Kosten werden jetzt geteilt, das heißt immerhin 54 Euro Ersparnis für jeden Mieterhaushalt. Das ist nicht nichts.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass einer der Helden meiner Jugend, Karl-Heinz Rummenigge, heute schon das offizielle Rentenalter erreicht. Ein Mann, dessen Talent früh erkannt wurde. Der Jugendtrainer seines Heimatvereins Borussia Lippstadt erinnert sich.
Zugetraut, bei Bayern München zu spielen, das würde ich sagen, habe ich ihm schon. Ja, weil er eben unwahrscheinlich bissig und willig war.
Es konnte schon mal sein, dass Rummenigge in einem C-Jugendspiel 16 Tore schoss. Den Grund nennt er selber.
Wir haben hier 3-4 Mal die Woche trainiert schon damals. Da haben alle anderen noch 1 oder 2 Mal trainiert, also da waren wir schon etwas weiter.
Kalla, wie ihn damals alle nannten, hatte als 18-Jähriger Angebote von 12 Bundesliga-Vereinen. Geht von Lippstadt zum FC Bayern und wird der Superstar des deutschen Fußballs in den 80er Jahren. Otto machte zotige Witze über ihn.
Herr Rummenigge merkt sich eins. Links hängt der Karl und rechts der Heinz.
Aber auch international sorgen die sexy Knie von Rummenigge für Verzückung. Das britische Popduo Ellen and Denise schrieb eine Ode auf den Superstürmer. Immerhin kamen sie damit damals 1983 in die deutschen Charts. Nach seiner aktiven Karriere wurde er Funktionär beim FC Bayern. Und wie das dort so üblich ist, ist auch Rummenigge vorbestraft, weil er vor 7 Jahren 2 Luxusuhren am Zoll vorbei ins Land schmuggeln wollte. Obwohl Karl-Heinz Rummenigge heute 65 wird, geht er als Chef des FC Bayern erst Ende nächsten Jahres in Rente.
Ja, ich hoffe. Ich finde, es ist ein guter Zeitpunkt, dann aufzuhören. Ich mache das dann genau 20 Jahre.
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle von mir, lieber Kalle. Der Hanuta-Aufkleber von der WM 82 mit deinem Konterfei war lange Zeit mein größter Schatz.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass von den Bossen in der Handball-Bundesliga eine neue Kleiderordnung diskutiert wird und die glauben, uns Frauen damit ködern zu können. Ligachef Frank Buhmann schlägt vor, den Spielern hautenge und ärmellose Tanktops als Trikots vorzuschreiben. Ziel der Maßnahme sei es, Zitat, eine weiblichere und jüngere Klientel zu gewinnen. Auch der Chef der Füchse Berlin findet die Idee gut. Also mal ehrlich, wer nackte Haut sehen will, kann zu den Chippendales gehen, aber doch nicht ins Stadion. Spitzensport als Fleischschau zu inszenieren, wer das für eine gute Idee hält, hat weder den Spitzensport noch die Frauen verstanden. Uns geht es um Taktik, Spielzüge, Teamgeist, eben um das Ballgefühl. Also, liebe Handballfunktionäre, immer schön den Ball flach halten. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Hold me, baby. Well, I love you like I love this. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine.